Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Ich hoffe, dass inzwischen der Frust verflogen ist. Ich bin Sascha Bodo-Sievers und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir heute einen besonderen Gast besuchen. Wir sind in der Flensburg-Akademie, um mit einem der hoffnungsvollsten Talente zu sprechen, dem 18-jährigen Torhüter Katalin Haidu. Moin, Katalin.
Hallo Sascha, danke für die Einladung.
Sehr gerne, danke, dass wir da sein dürfen, muss man ja sagen. Wir haben uns hier getroffen in einem, in einem Hotelzimmer der Akademie und es ist eigentlich ganz schön. Hier steht ein Doppelbett drin, hier steht eine Couch drin, hier ist eine kleine Küche, ein extra Badezimmer, ein schöner Fernseher. Also wenn ich mal nicht nach Hause komme abends oder so, dann weiß ich, wo ich zumindest eine Übernachtungsmöglichkeit finde. Das kannte ich hier noch nicht. Es ist wirklich sehr schön. Bevor wir uns mit der Zukunft beschäftigen, die mir hier gegenüber sitzt, kommen wir angesichts der jüngsten Ereignisse allerdings nicht darum herum, zunächst über die Vergangenheit zu sprechen, die jüngste Vergangenheit genau genommen. Die SG hat am Samstag in der Handball-Bundesliga eine empfindliche Derby-Niederlage beim THW kassiert, nur 4 Tage nachdem auch das Rückspiel in der European League gegen den THW verloren gegangen war. Katalin, wie hast du das Spiel verfolgt und wie groß war denn deine Enttäuschung nach der Derby-Niederlage?
Ja, die Enttäuschung war natürlich da, aber ich habe gesehen, dass die Jungs gekämpft haben und auch wie Kevin gesagt hat, ich kann nicht sagen, dass ich nicht stolz auf den Jungs, also auf den Jungs war. Ja, das war natürlich ein bisschen nicht so schön, dass die verloren haben, aber ich vertraue dir, dass die in dem nächsten Spiel besser machen werden.
Warst du in der Halle oder hast du es am Fernsehen, im Laptop? Wie hast du es verfolgt?
Ja, ich war tatsächlich beim DHK-Spiel. Ich habe zugeguckt, davor habe ich selber gespielt mit der A-Jugend. Und ich habe das verfolgt auf mein Handy, während DHK gespielt hat. Also ich war in der Halle beim DHK und auf mein Handy hatte ich DHW gegen SG auf. Und ja.
Mit Kevin Möller und Benjamin Buric auf Seiten der SG und Andreas Wolf auf Seiten des THWs war es ja auch ein Aufeinandertreffen von 3 herausragenden Torhütern, muss man sagen. Achtest du eigentlich, wenn du so ein Spiel guckst, in erster Linie auf die Leistung der Torhüter oder kannst du dir so ein Spiel wie jeder andere einfach auch ganz neutral angucken, sagen wir es mal so?
Ja, ich achte nicht unbedingt auf der Leistung der Torwart drauf, aber ich gucke immer, wie er steht und in welchen Positionen, wie er sich bewegt und ja, was ich verbessern kann in meinem Stil von anderen Torhüter.
Und was hast du mitgenommen am Samstag?
Ja, am Samstag, wie gesagt, ich konnte nicht genau verfolgen das Spiel, weil ich auch beim DHK geguckt habe. Aber ja, ich kann...
Nicht so viel mitgenommen?
Nee.
Okay, und vor allen Dingen ist ja auch dann schwierig, auf einem kleinen Handy-Display das alles zu erkennen. Deine Augen sind sicherlich besser als meine, trotzdem natürlich verstehe ich das. Wir sprechen nachher ja auch nochmal darüber, was du von Kevin Möller und Benjamin Buric bei den SG-Profis gelernt hast. Wettbewerbsübergreifend war es jetzt die 5. Niederlage in diesem Jahr, die einen Rückschlag für die SG im Kampf um die Champions-League-Qualifikation bedeutet. Weil Kevin Möller angeschlagen war, warst du ja nun zuletzt auch ein paar Mal bei den Profis dabei. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie die Stimmung so in den letzten Wochen war. Wie hast du das so wahrgenommen, wenn du dabei warst?
Ja, die Stimmung im Training war ganz normal. Ich kann nicht sagen, dass die Jungs eine andere Stimmung hatten, weil die in der letzten Wochen nicht so performt haben unbedingt. Also es ist immer gute Stimmung. Also immer vor dem Spiel ist eine gute Stimmung und wir trainieren alle richtig gut. Ja, und ich habe mich natürlich gefreut, da zu sein und wie ich auch zu Kevin, also ich habe auch zu ihm gute Besserung gewünscht ganze Zeit und ich habe mich interessiert in seine, wie es ihm geht und wie es in seinem Knie ist, ja.
Inzwischen ist wieder auskuriert, er ist zurück und dementsprechend hast du dann auch am Samstag nachmittags mit der A-Jugend gegen den VfL Horneburg gespielt, 39-28 habt ihr gewonnen, in der Bundesliga seid ihr Tabellenfünfter. Und die Saison ist tatsächlich für dich in der A-Jugend gelaufen. Du hast dein letztes A-Jugendspiel gemacht am Samstag.
Ja, das war mein letztes A-Jugendspiel am Samstag. Und ich habe mich gefreut, in diesem Jahr mit diesem Jungs zusammen zu spielen. Das war mein letztes Spiel jetzt schon, weil bei uns in der Liga sind die ersten 4, also die Top 4 in der Tabelle, die weiter in der Hauptrunde gehen. Und die anderen bis zu 12, also ab der 5. Platz bis zu der 12. Platz, die haben keine Spieler mehr bis zum Quali und da beim Quali spielen die ab der 6. Platz bis zu der 12. Platz. Also der 5. Platz hat keine Spieler mehr bis nächstes Jahr beim Saisonanfang.
Punktlandung sozusagen, was die Freiheiten oder den Urlaub anbelangt sozusagen. Aber ist ja nicht ganz vorbei für dich die Saison. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hast ja nämlich auch seit Jahresbeginn nun das Zweitspielrecht für DRK Flensburg, die den Kooperationspartner in der dritten Liga kämpfen. DRK noch um den Klassenerhalt und ist als Tabellenzehnter noch nicht so ganz aus dem Schneider, muss man sagen. Der Vollständigkeit halber, um 17.30 Uhr war das Spiel. Am Samstag gegen Rostock war eine knappe Niederlage, 38-39. Ja. Trotzdem ganz aussichtsreich, glaube ich, im Kampf um den Klassenerhalt 6 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz, 6 Runden vor Ultimo. Das sollte schon irgendwie machbar sein. Ne? Wenn man sich nun allerdings anschaut, dass du in 3 Mannschaften ja gespielt hast zuletzt, also bei den Profis in der Bundesliga und in der European League, in der A-Jugend-Bundesliga und bei DHK dann eben auch noch. Wenn man sich das anschaut, das sind ja ganz unterschiedliche Drucksituationen, ganz unterschiedliche Konstellationen und damit auch ganz unterschiedliche Stimmungen zum Teil in den Mannschaften. Wie kann man sich da emotional einfinden, wenn man in allen 3 Mannschaften immer mal wieder gefordert ist?
Ja, für mich ist das an sich ganz einfach, weil ich zum Glück Torwart bin und mein Job ist einfach nur, die Bälle zu halten. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Spielzüge lernen, also neue Spielzüge lernen für jede Mannschaft. Und ich versuche einfach nur, meine gute Laune mitzubringen überall und ja, die Bälle zu halten.
Das ist eine ziemlich schnell beschriebene Aufgabe, die du da hast. Das ist tatsächlich einfach, aber ich denke auch trotzdem so ein bisschen an das Emotionale dabei. Also ich sag mal so, wenn man in so eine Kabine kommt, dann hängt eine Stimmung ja auch immer so ein bisschen am vorherigen Ergebnis oder wie die Situation jetzt gerade ist. Du hast ja eben bei den Profis schon beschrieben, ist das in erster Linie mal professionell, glaube ich, so kann man das beschreiben. Ja. Aber wie ist das bei den anderen Mannschaften? Ich sag mal, dritte Liga, da geht es auch dann darum, seinen Berufsstatus in irgendeiner Art und Weise da irgendwie zu wahren. Und hält man sich dann da, wenn man da dazukommt, in erster Linie mal so ein bisschen zurück? Oder kannst du auch vielleicht mit deiner guten Laune einen Gegenpart liefern, wenn da vielleicht ein bisschen dicke Luft ist?
Das ist bei der A-Jugend, weil ich ja schon der alte Jahrgang in der A-Jugend war. Ich war irgendwie einer, der die Mannschaft mitnehmen soll, also die gute Laune aufbauen und alles auf dem Feld auch und auch in der Umkleidekabine. Und ich finde, das habe ich gut gemacht. Also es war immer gute Laune in der Kabine, auch vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Also ein bisschen nach dem Spiel, falls wir verloren haben, war eine schlechte Laune ein bisschen. Aber danach, wir haben uns zusammen, wie heißt das, gereist?
Zusammengesetzt?
Zusammengesetzt. Und wir haben besprochen die Dinge, die wir falsch gemacht haben und was wir für ein nächstes Spiel besser machen können. Und ja, in der dritten Liga, da war ich tatsächlich nur einmal vor dem Spiel, also bei einem Spiel mit die bisher. Und ja, ich kann auch sagen, dass das vor dem Spiel immer noch gute Laune war in der Kabine, ja. Und nach dem Spiel auch, weil wir dieses Spiel gewonnen haben.
Sehr gut. Du hast mir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass das ein besonders emotionaler Moment am Samstag für dich war, das letzte Spiel zu haben. Du auch die ein oder andere Träne da vergossen hast. Das hat dir viel bedeutet. Wir wollen ein bisschen zurückblicken, natürlich, bevor wir in die Zukunft schauen und auch die Gegenwart nochmal zu fassen bekommen. Zunächst auf deinen besonderen Karriereweg, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Du bist in Rumänien geboren und 2023 nach Deutschland gekommen. In der Flensburg Akademie hast du dich als erster Nachwuchsspieler ein Vollstipendium erhalten, das dich ja optimal auf eine Profikarriere vorbereiten soll. Erzähl mal, wie ist der Entschluss damals gereift, sich in Deutschland, ich sag's mal, für einen Ausbildungsplatz zu bewerben?
Ja, kannst du die Frage nochmal?
Wie war das damals? Wie war das damals, als du in Rumänien mit deinen Eltern überlegt hast, Mensch, ich bewerbe mich in Deutschland für eine Ausbildung als Profi-Handballer?
Ja, diese Idee kam von meinem Papa, als er gesehen hat, dass viele Mannschaften in Rumänien für mich interessiert haben. Zum Beispiel auch Dinamo Bukarest ist einer von denen, also ihrem Junior-Team. Haben sich an mich interessiert. Und dann hat er gemerkt, dass ich viele Angebote bekommen habe. Und ja, er dachte sich, warum soll er nicht probieren, irgendwo mich im Ausland zu schicken, zu einer guten Akademie wie die Flensburg Akademie zu schicken. Und das hat er geschafft durch Video, wie heißt das, Edits mit mir, so mit meinen Saves, mit meinen Paraden.
Ja.
Und das hat er...
Also Videoschnipsel.
Ja, genau, Video zusammengeschnitten.
Ja.
Und das hat er per E-Mail an die Akademie geschickt und die haben mich hier eingeladen für eine Probetrainingswoche, die ich gut gemacht habe, bestanden habe, sage ich mal so. Und ja, das ist in 2023 im März passiert, glaube ich, so ungefähr. Und im August war ich hier. Also ich bin hier umgezogen.
Und wenn du daran zurückdenkst, als dein Vater zu Hause, ich stelle mir das so vor, auf der Couch saß und mit dem Handy oder mit dem Laptop die Videos zusammengeschnitten hat, wie realistisch erschien es dir da damals, dass das auch klappt? Also gab es irgendwie Beispiele, an denen ihr euch orientiert habt, wo ihr sagt, Mensch, der rumänische Torhüter damals 17 Jahre alt ist, da und da in Deutschland irgendwie gelandet und groß rausgekommen? Also gab es...
Also
Vorbilder?
Es gab keine Beispiele davor und von meinem Papa-Seite, das war auch ein bisschen verrückt. Das sagt er auch jetzt, wenn er sich, wenn er daran denkt, was er wirklich so gemacht hat. Und ja, alle haben zu uns gesagt, was macht jetzt dein Papa? Keiner will das, also das wird nicht passieren und so welche Sachen. Aber mein Papa hat daran geglaubt. Ich tatsächlich nicht so wirklich. Also ich dachte mir, okay, jetzt aus Rumänien, ein Torwart mit 17, nein, ich war nicht mal 17, ich war 16, im Ausland zu schicken. Und als er die Videos geschickt hat, ich war 15 sogar. und das ist passiert irgendwie. Ich hatte ein bisschen Glück und dann, ich habe meine Chance genutzt auch.
Das ist einfach ein tolles Beispiel dafür, wie das im Leben funktionieren kann.
Ja.
Ne? Und ich finde, das kann man jetzt schon aus diesem Gespräch irgendwie mitnehmen. Und mir fällt dabei ein Spruch, den es in Deutschland gibt, der besagt, alle haben immer gesagt, das klappt nicht, bis irgendeiner kam, der wusste das nicht und hat es dann einfach gemacht.
Ja.
So. Und das so, ist das, passiert, so ja. ist das tatsächlich bei dir passiert. Simon Hennig war damals ja sportlicher Leiter, also verantwortlich für die Ausbildung in Flensburg und auch U19-Trainer. Er hat mir erzählt, wie begeistert er von deiner Begeisterung war. Jan Heupert, der sich in der Akademie um die jungen Torhüter kümmert, war ebenfalls Feuer und Flamme, als er dein Bewerbungsvideo oder das Bewerbungsvideo deines Vaters gesehen hat. Und deswegen wurdest du eingeladen. Welche Erinnerung hast du damals, als du als du hier das erste Mal hergekommen bist nach Flensburg? Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, ich war richtig nervös und es war einfach eine richtig schöne Woche für mich. Ich war hier eine ganze Woche, glaube ich, von ab Montag bis Sonntag, glaube ich, war ich hier. Und ja, ich kam hierher. Ich habe eigentlich nicht so viele Erwartungen gehabt. Also ich wusste schon, dass die Akademie eine gute Akademie ist, aber ich wusste nicht, wie die Jungs mich empfangen werden und alles. Aber das, also was hier passiert ist, hat mich total überrascht. Und mein Papa hat es auch auf mein Gesicht gemerkt. Er hat mir danach erzählt, dass er mich in dieser Woche ganzen Zeit nur am Lächeln gesehen hat. Und da wusste er schon, dass dieser Ort für mich passt. Also, dass ich in diesem Ort anpasse. Mhm. Ja.
Finde ich ganz erstaunlich. Du sprichst von einem guten Gefühl sozusagen, ja, was du hier sofort irgendwie hattest. Die Sprache konntest du nicht.
Nee, gar nicht.
Genau, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, deswegen erinnere ich mich daran. Aber gab es dann trotz allem, als die Entscheidung dann nachher gefallen war und es losging, du hierher gekommen bist, gab es dann irgendwelche Sorgen, die du dir irgendwie noch gemacht hast? Du bist ja nun, ich sag mal, als Teenager von zu Hause weggegangen. Das ist das eine, aber du bist ja auch in ein anderes Land gezogen, du kanntest die Sprache nicht, die Kultur nicht. Also hast du dir auch Sorgen gemacht oder?
Nee, also wirklich, ich habe mir wirklich gar keine Sorgen gemacht. Ich glaube, meine Familie hat sich ein bisschen Sorgen um mich gemacht, aber die haben mir die Sorgen nicht gezeigt. Also meine Mutter hat, sie konnte das nicht so gut verstecken wie mein Papa, aber das hat mich nicht von meinem Weg, wie sage ich so,
das hat dich nicht beeinflusst.
Ja, genau, das hat mich nicht beeinflusst. Und ja, ich habe mir wirklich keine Sorgen gemacht und alle haben mich gefragt, wie hast du das geschafft oder an was hast du gedacht, wenn du dahin gegangen bist und du konntest die Sprache nicht, du konntest keiner hier und auch alleine, du bist auch alleine hierher umgezogen. Und ja, ich habe denen gesagt, das war eigentlich mein Traum, seitdem ich ein Kind bin. Ja, eine bessere Chance zu kriegen, um der beste Torwart der Welt zu sein. Und wenn ich diese Chance gesehen habe, dann, ich konnte nicht Nein sagen. Das ist nicht mal eine Millisekunde durch meinen Kopf gegangen, Nein zu sagen. Wirklich gar nicht.
auf der einen Seite vielleicht jugendliche Unbekümmertheit, so sagt man, dass man sich gar nicht so viel Sorgen in dem Alter grundsätzlich macht. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja. Und auf der anderen Seite vielleicht auch diesen Traum vor Augen zu haben, dass er Wirklichkeit werden kann. Ne? Ja. Das ist natürlich auch eine große Motivation, das kann ich schon verstehen. Was war denn für dich am Anfang die größte Umstellung in Deutschland, sowohl vielleicht sportlich als auch in deinem normalen Alltag?
Ja, das war mit Abstand der Sprache. Ja, also alle konnten hier Englisch sprechen, aber das ist auch ein Fakt, was mir geholfen hat, dass die, auch wenn die Englisch sprechen konnten, die haben mit mir Deutsch geredet und das hat mir richtig viel geholfen, um schneller Deutsch zu lernen. Ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen, also die haben mit mir Englisch geredet, ich glaube die erste Monat und danach, die haben angefangen mit mir auf Deutsch zu sprechen und ich mit dir auf Englisch und falls ich die nicht verstanden habe, dann habe ich denen Bescheid gesagt und dann haben die mir das erklärt. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich unbedingt Deutsch in der Schule gelernt habe oder so durch einfach lernen, einfach nur, wie man auch Englisch lernt. Ich habe auch Englisch so geredet, nur durch Filme gucken oder Spiele spielen.
Learning by doing ist vielleicht ja auch so eine Sache. Das ist ganz, ganz interessant. Ich habe einen guten Freund, der als 18-Jähriger für ein Austauschjahr nach Frankreich gegangen ist, hat dort Au-pair gemacht, also sich um ein paar kleine Kinder gekümmert und hat nebenbei Fußball gespielt in einem sozialen Brennpunkt. Und dort hat er so gut Französisch gelernt in Paris, dass die Menschen nach einem Jahr dachten, er sei Paris. So.
Ja.
Und so funktioniert das. Und man muss ja sagen, du bist jetzt 3 Jahre in Deutschland und das ist...
Noch nicht 3 Jahre, lass uns dich erwähnen.
Genau, ja. Aber ja, es ist schon herausragend, wie gut du Deutsch sprichst.
Danke.
Und Kent Robin Tönnesen hatten wir zuletzt im Podcast Hölle Nord und der kommt aus Norwegen und hat davon berichtet, wie zum Beispiel in Berlin das gehandhabt wird. Die geben einem auch eine bestimmte Zeit, wo man Englisch sprechen kann und dann muss einfach Deutsch gesprochen werden. So.
Ja.
Und ein bisschen Druck hilft da manchmal, hat er bestätigt. Und genau, das im Alltag anzuwenden ist, glaube ich, immer noch am einfachsten. Und wenn man jung ist, lernt man ein bisschen besser. Ich habe mir für eine kurze Verschnaufpause überlegt, dass wir unseren Zuhörern deine Heimat vielleicht etwas näher bringen können. Ich versuche mich mal daran, ein paar Fakten zu nennen über Rumänien. Und du überlegst dir vielleicht währenddessen, was die Leute unbedingt noch über Rumänien wissen sollten. Rumänien ist vor allem für die mystische Region Transsilvanien und das berüchtigte Schloss Bran, die Dracula-Burg, bekannt, aber auch die Karpatenlandschaft und das artenreiche Donaudelta. So habe ich zumindest es nachgelesen. Weniger bekannt ist, dass Rumänien der 13. größte Weinproduzent der Welt ist. Selbst Italien hat eine geringere Weinproduktion als Rumänien. Ein Grund, warum die rumänischen Weine im Ausland allerdings eher weniger bekannt sind, könnte sein, dass die Rumänen scheinbar ihren Wein sehr gerne selbst trinken. Denn weltweit ist Rumänien auf Platz 5 der Liste der Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum. 14,4 Liter Alkohol trinkt angeblich der durchschnittliche Rumäne im Jahr. Da frage ich mich, wie viel Alkohol hast du im letzten Jahr getrunken? Sehr gut. Platz 1 belegt Rumänien, wenn es um die Goldvorkommen Europas geht. Kein europäisches Land hat mehr Goldressourcen. In Rumänien befindet sich überdies der schönste Wasserfall der Welt, der Biga-Wasserfall im Westen des Landes. Rumänien hat zudem eine der größten Bärenpopulationen der Welt. Bis zu 8000 Bären sollen in den Karpaten leben. Hast du schon mal einen gesehen?
Nicht, dass ich mich da erinnern kann.
Ein bekannter Rockmusiker namens Peter Maffay wurde in Rumänien geboren. Bekannte ehemalige Sportstars sind der ehemalige Fußballer und Bundesliga-Profi Dorinel Munteanu, der ehemalige Tennisspieler Ilja Nastase. Und die ehemalige Weltranglisten-Erste im Damen-Tennis Simona Halep. Und für die etwas Älteren, Ion Tiriac, kommt auch aus Rumänien, war mal Manager von Boris Becker. Und nun sag mir, Katalin, was muss man noch über Rumänien wissen?
Dass in Rumänien man richtig gute Essen kann.
Und es ist immer auch noch ein Geheimtipp für Urlaub, ja? Also ich habe gelesen, dass man durchaus nach Rumänien reisen sollte, um dort Urlaub zu machen.
Also Rumänien ist sehr schön. Ja, es ist ein richtig schönes Land. Wir haben auch Meer, wir haben auch Berge. Und ja, es sind richtig schöne Ausblicke da in Rumänien, die man finden kann.
Unser Ausblick hier ist so semi. Wir sind ja hier in der Akademie, wo bis zu 10 Jugendliche, glaube ich, unterkommen. Wie muss man sich das Leben hier von dir vorstellen? Wie in einer großen Studenten-WG oder wie geht's hier zu?
Also soll ich so meinen Tag irgendwie...
Genau, beschreib mal deinen Tagesablauf.
Ja, also ich gehe zur Schule erstmal. Und danach, wenn ich von der Schule komme, dann mache ich so ein schnelles Powernap. Und dann kommt, ich habe Training und dann Hausaufgaben. Oder kommt darauf an, wenn ich, falls ich keine Zeit für einen Powernap mache, habe, so zu machen, dann werde ich in dieser Zeit die Hausaufgaben machen und dann danach direkt zum Training gehen. Und ja, dazwischen noch essen natürlich und ja, das ist es.
Ihr verpflegt euch hier selbst? Ihr kocht selbst, oder?
Ja, wir kochen selber, aber wir kriegen die Lebensmittel. Hier sind ja die AufpasserInnen-mäßig, die
Aufpasser.
Ja, Aufpasser, ja, die Sachen für uns besorgen.
Ja. Also, was gegessen wird, entscheidet ihr selbst. Ja. Die Zutaten werden euch zur Verfügung gestellt.
Ja, genau.
So, und wie ist es um deine Kochkünste bestellt?
Ja, meine Kochkünste hat sich verbessert in den Jahren, in denen ich hier bin. Aber ja, ich kann eigentlich, ich glaube, alles kochen. Aber ich brauche dazu noch so ein Tutorial auf YouTube. Also, ich kann das nicht von meinem Kopf. Ja, einfach so kochen.
Und kocht ihr dann gemeinsam oder kocht jeder für sich? Wie läuft das ab?
Ja, manchmal kochen wir alle zusammen, wenn wir nach dem Training Zeit haben, alle. Aber wir spielen auch nicht alle zusammen in einer Mannschaft. Es gibt auch ein paar Jungen, die hier sind und dann, die haben normalerweise alle andere Trainingszeiten. Und deswegen, an diesen Tag können wir nicht zusammen kochen, aber am Wochenende oder ja, in dem, wo wir Zeit haben, kochen wir zusammen. Ansonsten nur, ja, selber.
Und wer ist der beste Koch? Also gibt es da irgendjemanden, wo ihr sagt, Mensch, der kocht so herausragend, der muss eigentlich immer am Herd stehen?
Nein, es gibt nicht wirklich einer, der bester Koch ist. Wir sind alle gut Kocher, würde ich sagen.
Sehr gut. Nun kommt man ja nicht über Nacht auf die Idee, aus Rumänien nach Deutschland zu gehen, um Handballprofi zu werden. Klar, Deutschland hat die stärkste Liga der Welt, aber Rumänien grenzt auch an Ungarn und Österreich ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Durchaus Länder, wo man auch gut Handball spielen kann, würde ich jetzt mal behaupten. Warum also Deutschland?
Ja, also als mein Papa Videos geschickt hat, der hat auch nach Ungarn Videos geschickt, zum Pick Szeged, die spielen auch Champions League.
Ja.
Und da war ich auch für eine Probetrainingwoche. Die haben mich da auch akzeptiert und alles, aber ich fand da die Menschen nicht so warm wie hier. Das hat mir richtig viel geholfen. Das war
obwohl den Norddeutschen eine gewisse Kühle und Distanz ja immer
ja, das habe ich auch gehört, aber ich habe die noch nicht getroffen, die Menschen, die kalt sind oder so. Aber die haben mich alle richtig gut empfangen hier. Und im Vergleich zu Ungarn, ja, das war ein richtig großen Vorteil für Flensburg und Deutschland.
Und nun ist es schwer, vielleicht das zu beschreiben, weil du jetzt nicht überall eine Ausbildung genossen hast, aber inwiefern weißt du, dass sich die Ausbildung im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht unterscheidet? Also hat Deutschland eine andere Form der Ausbildung, eine andere Art der Jugendausbildung als, weiß ich nicht, Ungarn, Rumänien? Wie kannst du das beschreiben?
Im Vergleich zu Rumänien ist das gar nicht anders. Ja, und ansonsten kann ich nichts sagen.
Dein Vater war ebenfalls Torhüter und hat in Rumänien in der ersten Liga gespielt, war deshalb eigentlich immer auch klar, dass du ja auch Torhüter wirst, also war so ein Vorbild für dich oder gab es auch irgendwie mal die Intention, vielleicht Feldspieler zu werden? Wie war das damals?
Ganz am Anfang, ich habe auf dem Feld angefangen, einfach, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich damals Handball gespielt habe, ich war nur auf dem Feld und ich bin gelaufen und den Ball gebrillt und ein bisschen geworfen aufs Tor, aber ich glaube, als ich 6 war, ich habe mit 4 angefangen Handball zu spielen und als ich 6 war, 6, 7, hat mein Papa mich ins Tor gestellt, also der hat mich nicht so genommen und ins Tor gestellt, aber der hat mir gesagt, vielleicht soll ich das probieren.
Ja.
Und als er gesehen hat, dass ich talentiert bin, hat er mir gesagt, okay, hier ist dein Platz, hier bleibst du. Und er ist der Grund, warum ich schon so gut entwickelt bin für mein Alter. Also viele sagen mir, dass ich gut entwickelt bin für mein Alter und der ist der Hauptgrund, warum ich das geschafft habe.
Weil?
Ja, der hat mir immer Tipps gegeben und der war auch mein Trainer für eine lange Zeit in meiner Karriere und danach mein Torwarttrainer, sage ich mal so, weil ich bei einer anderen Mannschaft gespielt habe und der war immer mit zum Training. Und der hat mir immer Tipps gegeben. Wir haben uns auch ein bisschen gestritten, weil ich, ja, als Kind, ich habe ihm nicht immer, also zugehört schon, aber nicht immer gemacht, was er gesagt hat, weil ich dachte, ich weiß es besser, aber ich bin immer noch gekommen zu, was er gesagt hat am Anfang.
Klingt natürlich so, als sei der Handball das bestimmende Thema zu Hause gewesen bei euch. Ich habe mit Marco Grigic mal darüber gesprochen. Sein Vater ist ja nun auch Handballer, inzwischen Trainer. Und da ist es so, dass der Vater heute nach den Spielen von Marco immer noch seinen Senf dazu gibt, wie Marco es damals formuliert hat, und dass ihm das gar nicht so recht ist. Wie ist denn das bei dir? Also spricht dein Vater, schickt er dir heute auch immer noch eine Sprachnachricht nach einem Einsatz und sagt, Katalin, so geht's nicht, mach mal in Zukunft so und so.
Ja, das hat er mir noch für lange Zeit gemacht, aber ich glaube, dieses Jahr habe ich ihn angefangen zu sagen, dass er ein bisschen sich beruhigen soll und dass er mir nicht immer direkt nach dem Spiel eine Sprachnachricht schicken, in der mir sagt, was ich falsch gemacht habe. So, und er hat das auch verstanden. Vielleicht sollte er warten, bis ich nach seiner Meinung gefragt habe. Und das ist jetzt so.
Ja, wenn du das Wort noch nicht kanntest, Abnabelungsprozess, kannst du dir vielleicht merken. Abnabelungsprozess.
Abnabelungsprozess.
Genau, bedeutet, okay, dass man sich von zu Hause ein bisschen löst.
Okay.
Du hast das ja schon vor einigen Jahren angefangen, indem du ausgezogen bist. Viele sagen ja, Torwart ist im Handball die verrückteste Position. Was fasziniert dich daran am meisten?
Ich finde das richtig... wie soll ich das sagen? Richtig sauber. Wenn man, ja, ich mag es, wie ich mein Gehirn benutzen muss, um die Bälle zu halten, weil vielleicht viele denken, dass es einfach nur eine Reaktionsding ist oder einfach etwas verrückt zu machen, um den Ball zu halten, aber es ist richtig viel Nachdenken vor dem Ball zu halten. Also überlegen, was man in dieser Aktion machen soll und wie man sich gut positionieren muss, um den Ball zu halten. Aber das innerhalb richtig weniger Sekunden, nicht mal Sekunden, vielleicht.
Bruchteile von Sekunden.
Ja, genau. Und das finde ich richtig faszinierend. Und ja, das mag ich am meisten. Ne?
Und gibt es einen bestimmten Torwart, an dem du dich orientiert hast? Also von jemandem, der eine Art Vorbild war, aber wo du auch vielleicht gesagt hast, Mensch, da habe ich ein bisschen was von mir abschauen können und was gelernt?
Als ich Kind war, Niklas Landin war mein Vorbild. Der ist immer noch heutzutage mein Vorbild. Aber als ich hierher kam, Jan Holpert, hat meine Augen geöffnet, sage ich mal so, mit Anführungszeichen. Oder wie heißt das? Heißt das so?
Ja.
Und der hat mir gesagt, ich kann von mehreren Stilen etwas klauen, auch nochmal mit Anführungszeichen, weil ich dachte, okay, wenn er jetzt mein Idol ist, Niklas Landin, ich muss alles wie er machen, und das hat er mir gesagt, das ist eigentlich nicht so, und ich kann von mehreren Torhütern mehrere Bewegungen nehmen und mein Stil aufbauen mit dieser Bewegungen.
Ja, ja. Das glaube ich, das viel besser kann man das nicht beschreiben. Das gilt für ganz viele Sachen im Leben.
Ja.
Also, dass man mit den Augen klaut, sich Sachen abschaut sozusagen,
ja,
aber auch niemanden kopiert, sondern immer nur die besten Dinge von jemandem nimmt, um sie zu verinnerlichen und seinen eigenen Stil zu finden, seinen eigenen Weg zu gehen. Das finde ich ganz toll. Wenn du dich als Torwart nun selbst beschreiben müsstest, wie würde das aussehen? Vielleicht in wenigen Worten, Katalin Haidu als Torhüter?
Ich finde, ich habe eine gute Position ins Tor. Also ich stehe immer, wo ich stehen soll. Ich stehe nicht so weit von einer Pfosten oder zu nah an der anderen Pfosten oder zu nah an einer Pfosten. Und ich finde, wenn ich im Spiel bin, dann bin ich richtig, wenn ich halt fokussiert bin, dann sehe ich alles langsamer und ich kann mich immer, ich mag das so zu denken, ich fühle mich so wie der Flash-mäßig, wenn ich fokussiert bin, und dann kann ich die Bälle schon, ich sehe langsamer, wie die kommen, und ich kann mich schon dahin bewegen und die richtig einfach halten.
Wahnsinn.
Das ist noch bei meinem Alter, wie jetzt bei den Profis, das
ist läuft nicht schwieriger.
Ja,
genau. So ein bisschen schneller, ein bisschen härter.
Ja.
Ja. Aber ein toller Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, das Leben in Zeitlupe zu sehen, wäre eine interessante
Zeitlupe,
Perspektive.
Okay, so heißt es.
Der Akademieleiter Jan Volkwarzen hat mir im letzten Jahr mal gesagt, Katalin bringt alles mit. Das ist einer, der es nach ganz oben schaffen kann. Und kann ich mir vorstellen, dass aus dem, was du erlebt und auch gerade erzählt hast, ja auch in gewisser Weise eine Erwartungshaltung in irgendeiner Form sich ergibt. Dein Vater war Torhüter, du bekommst ein Stipendium bei einem Bundesliga-Spitzenclub, der Akademieleiter spricht lobend über dich. Hast du das Gefühl, es unbedingt schaffen zu müssen? Gibt es so einen Gedanken? den du manchmal hast?
Dass ich das unbedingt nach oben schaffen muss? Ja. Nein, also ob ich Druck habe, meinst du?
Ja. Also nein, nicht. Eigentlich wäre viel einfacher gewesen, die Frage so zu formulieren.
Ja. Ja. Nein, nicht unbedingt. Also ich, wie ich das sagen soll, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich das nicht schaffen werde irgendwie. Also das ist, es gibt dieser Gedanke gar nicht in meinem Kopf, dass ich das nicht schaffen werde, einer der Top-Torhüter sein zu werden.
Zu werden?
Ja, zu werden.
Krass. Ich, und das ist keine Überheblichkeit, sondern Überzeugung.
Ja, einfach, ich arbeite jeden Tag daran und das wird kommen. Es ist wirklich so, also das ist nicht nur jetzt für dieser Podcast.
Ja. Scheitern ist keine Option, heißt es häufig. Nee, ja. Und strahlst du hier aus. In jedem Fall bist du ja auch schnell in Deutschland angekommen. Du hast im Windeseile die Sprache gelernt. Wir haben da ja eben schon drüber gesprochen, was ich wirklich erstaunlich finde. Du hast deinen mittleren Bildungsabschluss in der Schule hast du ja schon gemacht. Jetzt
sogar ESA. ESA habe ich auch gemacht.
Genau, jetzt das ist der erste. Machst du Fachhochschulreife, hast du mir gerade erzählt. A-Jugend-Bundesliga gespielt, dritte Liga gespielt, Bundesliga gespielt, European League gespielt, das alles mit 18. Hättest du das vor ein paar Jahren erwartet, dass das so gut für dich läuft? Wir haben ja schon gesprochen, dass du nicht mal erwartet hast, dass du hier überhaupt herkommst.
Nein, nein, das habe ich auf gar keinen Fall erwartet.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das alles ziemlich aufregend war. Ja. Das hast du ja schon so ein bisschen beschrieben. Ich will da gerne nochmal bleiben. Vermutlich erinnerst du dich vielleicht nochmal daran, nicht wie das war, als du das erste Mal hier zum Training irgendwo aufgetaucht bist, sondern als du das erste Training mit den Profis hattest. Vielleicht erzählst du davon nochmal.
Ja, das war, wie es auch heutzutage ist. Ich war am Anfang richtig nervös und ich bin immer noch nervös beim Training mit den Profis. Aber ich habe mich gut gefühlt da bei den Profis, weil die mich so aufgenommen haben, als ich einer von denen wäre, als ich auch Olympiasieger wäre oder Vizemeister oder so einer der beste Handballer der Welt wäre. Und ja, das hat mich überrascht. Ich hätte das gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, vielleicht sind die ein bisschen jetzt abgehoben, sage ich mal, weil die so fast alles geschafft haben. Manche von denen auch alles geschafft haben. Ja.
Und du hast aber auch mal erzählt, bei den ersten Trainingseinheiten mit dem Profis hat Kevin Möller gar nicht so mit dir gesprochen. Ne? Kannst du das nochmal erklären?
Jetzt gar nicht, ist das ein bisschen streng, aber der hat mir nicht so Tipps gegeben unbedingt. Der hat mir gesagt, erst nach 2 Wochen, er hat mir gesagt, weil ich habe nicht verstanden, warum er mir keine Tipps gibt oder wenn ich ihn frage, ja. Also der wollte mir immer helfen, aber die ersten 2 Wochen hat er mir gesagt, er wollte mich erstmal in Ruhe lassen, damit ich mich ein bisschen mit der Trainingsdaran gewöhne. Und danach hat er angefangen, mir Tipps zu geben und mehr zu helfen.
Wenn die Aufregung so ein bisschen.
Ja, genau. Ist, ne? Wenn ich mehr denken konnte beim Training und die Sachen machen, die ich machen wollte.
Und inzwischen sprecht ihr miteinander, also regelmäßig. Mit 36 Jahren ist er ja fast doppelt so alt wie du. Findet ihr da auch also private Gesprächsthemen oder ist das ein rein professionell berufliches Verhältnis? Wie würdest du das beschreiben? Oder kannst du auch mal fragen, Mensch, Kevin, weiß ich nicht, also, was soll ihr da am Kochen?
Ja, ich kann ihn bestimmt das fragen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Und ja, das bleibt nur in dieser Handballrahmen.
In erster Linie geht es natürlich auch darum, von so erfahrenen Torhütern zu lernen, wenn man so jung ist wie du. Was hast du ganz konkret von Kevin und auch Benjamin Buric gelernt in den Zeiten, wo ihr ja entweder zusammen trainiert habt oder irgendwo zum Spiel bei dem Kader?
Also von Kevin habe ich mit 100% seine Mentalität genommen und seinen Fokus, der er immer hat, egal was, er hat immer diesen Fokus. Und von Benko habe ich dieses Lächeln mitgenommen, dieser Lächer, der immer überall mitnimmt, das habe ich auch gelernt, dass ich das machen kann und werde.
Und gelernt hast du natürlich auch ganz viel darüber hinaus. Wir haben über Positionierung schon gesprochen.
Ja, klar.
Sind natürlich Dinge, die man da auch einfach dann immer mitnimmt, aus jedem Training versucht, irgendetwas rauszuziehen für sich. Gibt es aber möglicherweise auch, was du von den Feldspielern gelernt hast? Also zum Handball gehören ja nicht nur die Torhüter, sondern auch die anderen. Und auch wenn man oftmals separiert ist, so hat man ja vielleicht doch auch mal im Blick, was die anderen da machen.
Ja, Nein, nicht wirklich. Nein.
Okay. Während der Auszeiten unterhalten sich die Torhüter ja separat. Das haben wir schon mal thematisiert. Oder wer die Spiele der SG verfolgt, der sieht das.
Ja.
Da werden dann Erkenntnisse ausgetauscht und sich gegenseitig irgendwie Tipps gegeben. Welchen Tipp hast du zuletzt Benjamin Buric gegeben, als du sein Ersatzmann warst, habe ich mich gefragt. Oder nur trinkt man einen Schluck?
Nee, ja, also ich traue mich nicht, irgendwas dem zu sagen. Ja. Auch wenn die, zum Beispiel auch bei jetzt gegen Kiel am Dienstag, wir waren alle drei alle drei da. Und ich höre manchmal nur zu. Also nicht manchmal, ich höre immer nur zu, an was Benko mit Mats Olsson und Kevin reden. Und ja, ich gebe Benko sein Wasser und der Handtuch.
Aber hast du den Reiz, dann mal was loszuwerden und zu sagen, ey, hier, Benko, der wirft immer da und dahin, achte mal darauf. Wenn der so und so guckt, dann schlägt der Ball danach oben rechts ein.
Ja, ich glaube, das ist normal, das habe ich, aber das werde ich nicht loslassen, weil der schon viel mehr Erfahrung als ich hat. Und ja, ich glaube nicht der Person, der Ihnen etwas sagen soll.
Ja, du hast es eben schon angesprochen, beim European League Spiel am Dienstag vor einer Woche in Kiel warst du dabei und wurdest auch eingewechselt, genau wie wenige Tage zuvor im Bundesliga-Heimspiel gegen Leipzig, wo du mit einem gehaltenen 7 Meter für... Ja, das eigentlich emotionale Highlight gesagt, ja, hast, wenn man das genau nimmt. Und das unter den Augen von Legende Jonny Jensen. Solche Momente will man vermutlich mehr erleben. Wie schafft man es da, habe ich mich gefragt, sich dann noch auf so ein A-Jugend-Bundesliga-Spiel wie zuletzt gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht vorzubereiten und ja auch zu motivieren. Also diese
Motivation ist immer, es ist einfach Handball überall, egal wo ich spiele, bei der dritten Liga, erste, also in der Bundesliga, European League oder A-Jugend-Bundesliga, es ist einfach Handball und Motivation muss man haben, wenn man das schaffen will, was ich schaffen möchte.
Ja. Und außerdem ist es ein Spiel und das will man ja sowieso immer gewinnen, ne?
Ja, also, klar, das ist.
Ja. Und wie unterscheidet sich aber vielleicht dann die Spielvorbereitung? Also, das wird sicherlich vielleicht ein bisschen anders sein. Erzähl mal, bei den Profis wird vermutlich sehr viel mit Videoanalyse in erster Linie gearbeitet.
Ja, also es unterscheidet sich wirklich fast gar nicht. Ja. Ich mache mir immer die Videoanalyse mit ein paar Tagen davor und ich versuche das im Training irgendwie in meinem Kopf einzusetzen, was in dieses Spiel reinkommen wird. Und falls ich sehe, dass bei der gegnerischen Mannschaft, gegen wen wir am Wochenende spielen werden, mehr 1-gegen-1 Spieler sind, dann sage ich zu meinen Spielern bei der A-Jugend, dass die vielleicht mehr 1-gegen-1 machen sollen und damit ich mich ein bisschen daran gewöhnen kann, ja, was ich am Wochenende machen werde.
Und so eine Vorabkommunikation, du hast das ja eben schon beschrieben, die gibt es ja zwischen dir und dem Mittelblock in der Abwehr, egal in welcher Mannschaft spielst. Ja. Und was sprecht ihr da dann genau ab? Vielleicht nimmst du uns da mal mit und erklärst mal die in erster Linie zuschauen und nicht selbst dieser Sportart nachgehen, was da passiert. Also sprecht ihr genau ab, welche Ecke du übernimmst und der Mittelblock welche Hand man attackieren soll, was macht ihr da?
Normalerweise nimmt der Torwart diese gezogene Ecke, aber ich finde das gar nicht, also ich mag das gar nicht so zu machen, weil es einfach so, du gehst dahin, egal ob der Ball kommt oder nicht, das musst du halten, weil das ist deine Ecke, das mag ich gar nicht. Und dann sage ich zu meinen Abwehrspielern bei den A-Jugend, dass die irgendwie sich gut positionieren sollen, damit ich mich gut orientieren kann nach dir. Also es gibt nicht unbedingt meine Ecke, es gibt sonst, also beide Ecke sind mein, aber wenn ich sehe, dass der Angriffsspieler nach der Abwehrspieler springt, dann werde ich auf der anderen Seite gehen, auch wenn kurze Ecke meine Ecke ist. Ich werde nicht ohne Sinn einfach in der kurze Ecke gehen, weil das meine Ecke ist.
Ja, du bist also der Reaktive,
genau.
Nicht der aktive Part, sondern du orientierst dich daran, was vor dir passiert.
Ja, das beim Neumeter. Und wenn ich freie Würfe kriege, dann muss ich der Aktive sein, weil ich kann nicht warten. Schon die Würfe sind ziemlich stark und ziemlich hart und schnell und ich kann nicht warten, bis die den Ball loslassen.
Und du hast ja gerade beschrieben, wie du mit deinen A-Jugendlichen Teamkameraden sprichst. Wie sprichst du, wenn du bei den Profis eingesetzt wirst?
Bei den Profis mache ich, was die mir sagen.
Sehr gut. Das finde ich interessant. Und es erinnert mich so ein bisschen tatsächlich daran, wie an meine eigene Jugend. Ich habe auch mal Mannschaftssport betrieben und ich weiß, wie es war, danach, nicht, also nicht nur in der Kabine, sondern auch danach, an welchen Tisch man sich besser nicht setzen sollte. Ich kann mich da noch gut dran erinnern und habe zwischenzeitlich immer mal so das Gefühl entwickelt, das ist einigen doch verloren gegangen in der heutigen Jugend, und das macht mich sehr froh zu hören, dass es, dass du das noch kannst. Lass uns einen kurzen Break machen für eine Schnellfragerunde. Das ist für dich auch machbar. Ja. Du hast das bisher super gemacht, muss man sagen. Du bist sehr gut zu verstehen. Ich beginne einen Satz, den du komplettierst.
Okay.
Der perfekte Torwartmoment ist für mich?
Ein nach einem gehaltener Gegenstoß.
Als ich das erste Mal in die Kabine der Profis kam,
war ich richtig nervös.
Weil ich der Jüngste bin, muss ich bei den Profis
noch nichts besonders machen. Also keine Wasser mitnehmen oder Handtücher. Ja.
Kevin Möller wollte ich schon immer mal fragen,
Wie er seinen Fokus immer hält im Spiel.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann?
Ich muss ein bisschen nachdenken.
Kein Problem.
Ja, Champions League-Finale zu spielen.
Ich hoffe, irgendwann mal einen 7 Meter zu halten von
Emil Jakobsen, aber hoffentlich nicht gegeneinander, sonst beim Training.
Ist das bisher dir noch nicht gelungen im Training?
Doch, aber nicht so oft. Ja.
Von meinem ersten Profigehalt kaufe ich mir
Hammerschuhe.
Über mich sollten die SG-Fans unbedingt wissen,
dass ich mich richtig doll freue, dass ich ein Teil von dieser Mannschaft bin.
Danke dir.
Gerne.
Du hast mal gesagt, Einsätze bei den Profis sind wie ein Preis, den man für gute Leistung erhält. Inzwischen hast du nun einige Preise gesammelt, um da mal in dem Bilde zu bleiben. Was war bislang der Moment, über den du sagen würdest, davon werde ich später nochmal meinen Kindern erzählen, so du dann Kinder, also nicht bekommst, aber...
Ja, mein erster Part bei den Profis, das war gegen GOG letztes Jahr in der European League, ja. In der vierten Finale, wie heißt das?
Viertelfinale?
Ja, doch, Viertelfinale heißt das, ja. Ja, das bestimmt, weil das war auch meine erste Part und das war auch ein Gegenstoß. Und noch den Ball, den ich gegen Dufner gehalten habe, ja. Jetzt am Dienstag. Und ja.
Du hast jetzt zum zweiten Mal schon gesagt, einen Gegenstoß zu halten ist was ganz Besonderes.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Also warum ist das so besonders? Ich habe mal Emil Jakobsen gefragt, was eigentlich cooler für einen Feldspieler ist, einen Tempo-Gegenstoß zu verwandeln oder einen 7 Meter zu verwandeln. Er hat das nicht so klar beantworten können. Er meinte, das ist beides irgendwie cool. Das hat halt unterschiedliche Reize. Das eine ist eher so ein mentales Spiel,
ja,
bei 7 Meter, ja. Genau. Aber du scheinst eine hohe Affinität zu haben, Tempo-Gegenstöße zu halten. Also erzähl mal, was hat es
Ja, ich mag einfach diese Aktion, dass der Spieler so gegen dich laufen kommt und dann du hältst den Ball und die ganze Halle entweder traurig ist, wenn du bei der gegnerischen Mannschaft zu Hause spielst, oder richtig glücklich ist, wenn du zu Hause spielst.
Aber das hast du ja beim 7 Meter auch. Also auch da gibt es eine 1-gegen-1-Situation, ja, nur ohne Anlauf sozusagen.
Ja, irgendwie ist dieser, wie heißt das? Wenn man zum Beispiel auf einem richtig höheren Berg ist und man guckt nach unten und sieht richtig Adrenalin.
Adrenalin.
Ja, die Adrenalin ist anders bei einem Gegenstoß. Ja,
das kann ich gut verstehen. Inzwischen bist du ja auch Nationalspieler. Im letzten Oktober hatte ich einen Tag vor den Herbstferien, ich habe es nochmal nachgeguckt, der Nationaltrainer, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, George Buricea, zum Lehrgang nach Rumänien eingeladen. Im Testspiel gegen die Ukraine hast du dein Debüt gefeiert, gegen Georgien hast du danach noch gespielt. Ja,
und Tor getroffen.
Bitte?
Und Tor getroffen gegen Georgien.
Genau, ein Tor geworfen, sehr gut. Und gegen die Slowakei habe ich auch nochmal nachgeguckt, MVP nach 10 Paraden bei 25 gegnerischen Würfen und das nur in einer Halbzeit.
Ja. Gehört.
Ganz sicher ein Meilenstein in deiner jungen Karriere. Nun endet im Sommer deine A-Jugendzeit, das haben wir vorhin schon besprochen. Wie geht's eigentlich danach weiter? So richtig klar kommuniziert war das bislang noch nicht. Was macht Katalin Haidu in der Saison 2026/27?
Ja, das. Ich würde noch ein bisschen warten, bis ich das sagen werde. Ich will erstmal ja, die Erlaubnis kriegen, ja. Das zu sagen.
Also es ist schon eine Entscheidung tatsächlich gefallen?
Ja, eine Entscheidung ist schon gefallen, aber das werde ich noch nicht verraten. Oder halt,
genau, darfst du noch nicht verraten.
Ja,
genau. Aber es wird eine Entscheidung sein, die dich zufrieden macht. Du wirkst jedenfalls,
ja, auf jeden Fall.
Wirkst jedenfalls ziemlich glücklich und dann sind wir sehr gespannt, was das sein wird. Auch das Leben in der Akademie ist ja dann aber auch vorbei, glaube ich.
Nein.
Nein, du darfst hier weiter,
ja, ich
darfst
darf
hier weiter ich bleiben. Okay, ja. Das bedeutet vermutlich, dass du nicht zum VfL Lübeck-Schwartau wechseln wirst.
Nein, noch nicht.
Ihr musstet euch ja hier um vieles kümmern. Trotzdem, wir wollen noch mal ein bisschen bleiben bei der Akademie. Fühlst du dich inzwischen dann gut genug eigentlich vorbereitet, um, wie man in Deutschland sagt, auch auf eigenen Beinen zu stehen?
Ja, also, auf jeden Fall.
Es geht ja nicht nur darum, hier eine Ausbildung zu genießen, handballerisch voranzukommen, sondern auch lebensfähig zu sein. Was waren da so die Dinge, die du zuletzt mitgenommen hast und wo du sagst, Mensch, das war einfach, das heißt, dass ich das hier gelernt habe, weiß nicht, Waschmaschine zu bedienen oder was auch immer.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, die Waschmaschine zu bedienen. Weil ich ja zu Hause meine Mom hat das für mich gemacht und ja, besser auf mich aufzupassen, mich warmer anzuziehen, wenn es kalt draußen ist, damit ich nicht krank werde. Das habe ich auch selber hier erlebt.
Es ist ein wiederkehrendes Thema mit meiner 8-jährigen Tochter. Sie sieht die Sonne aus dem Fenster, ja. Also dass die Sonne scheint aus dem Fenster und sagt, sie muss im T-Shirt und kurzer Hose raus. Aber die ist 8 Jahre alt. Ja. Und wenn du mir sagst, dass es bei dir auch gebraucht hat, bis du hierher gekommen bist, dann weiß ich ja, was mir noch bevorsteht. Wahnsinn.
Ja, kann sein, aber das bei anderen Kindern ein bisschen schneller, das wirkt.
Ja, okay. Auch das, ne, ist ganz, ganz lustig. Ich habe von meinem Kumpel erzählt, der in Paris Au-pair gemacht hat. Der wusste auch nicht, wie man eine Waschmaschine bedient, bis er nach Paris gefahren ist und hat dann telefoniert, während er das Ding bedient hat. Wer hat es dir hier gezeigt?
Meine Mom, auf Video.
Ja. Ja. Wir werden natürlich weiter dranbleiben. Wenn wir aber einen Blick vorauswerfen, ohne jetzt schon zu verraten, wo du in der kommenden Saison spielen wirst, wenn wir uns hier in 5 Jahren wieder treffen, was ist so in deiner Vorstellung, was hast du bis dann erreicht?
Auf jeden Fall viel mehr Erfahrungen gesammelt.
Ja, das kann alles bedeuten. Und
ich meine gute Erfahrungen.
Du hast ja,
und Spielerfahrungen, ja, so handballische Erfahrungen.
Ja. Du hast ja vorhin betont, dass es dein Ziel ist, nach ganz oben zu kommen.
Ja.
Und insofern sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie lange du dorthin brauchst und wie dieser Weg für dich wird. Es wird auf jeden Fall spannend, glaube ich, das weiter zu verfolgen, weil du diesen Optimismus ausstrahlst und diese Energie. Deswegen kann ich das gut verstehen, dass die hier alle begeistert waren von deiner Begeisterung, wie es damals hieß. Und wir drücken natürlich in erster Linie aber die Daumen, dass du gesund bleibst. Außerdem halten wir auch dann nochmal fest, dass es immer Sinn macht, an seinen Träumen festzuhalten und sie einfach umzusetzen. Sich keine großen Gedanken zu machen, was alles schiefgehen könnte, sondern einfach machen. Ne?
Ich glaube,
das ist so das, was wir hier heute mitnehmen können. Und damit sind wir dann auch schon am Ende von Folge 137 angelangt. Danke dir, Katalin, dass wir dich hier besuchen durften und du so frei erzählt hast.
Ja, ich danke dir.
Ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen und ich hoffe, ihr kauft weiter die Tageszeitung des SAZ, lest uns online unter saz.de, hört unseren Podcast Hölle Nord und folgt uns bei Instagram auf unserem Kanal Studio Hölle Nord. Und natürlich hoffen wir, dass die SG nach der Länderspielpause schnell zurück in die Erfolgsspur findet. Dann hören wir uns hier nämlich auch wieder. Bis dahin, seid lieb zueinander, macht's gut, danke fürs Zuhören. Tschüss.